Die Aktiengesellschaft AG, die vergessene Rechtsform.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen in der nächsten Wegebedarf-Podcast-Folge. Und eine Frage ist ja immer: In welcher Rechtsform soll ich denn gründen? Bin ich Einzelunternehmen oder bin ich GmbH? Ja, aber dann hört es ja schon bei den meisten auf. Da fällt einem nichts mehr ein. Und eine Rechtsform, die wir heute mal beleuchten wollen, die ist völlig unterm Radar, ist die Aktiengesellschaft. Echt jetzt? Ja, die Aktiengesellschaft. So wie die ganz Großen oder auch im Kleinen für uns normale Mittelständler. Und natürlich, wie immer, haben wir einen Special Guest. Diesmal ist es Christian Kleeberg, der sich ganz lange schon mit dem Thema Aktiengesellschaften beschäftigt. Wir werden demnächst auch noch einen Podcast haben, warum und wie eine gute Nachfolge läuft und wie wir auch da Aktiengesellschaften gut einsetzen können. Und wenn du jetzt überlegst, irgendwann mal im Leben andere Leute zu beteiligen oder verkaufen zu wollen, dann solltest du heute dranbleiben und dem Gespräch lauschen. Also erstmal herzlich willkommen, Christian, bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Gern geschehen. Danke. Danke für deine Zeit.
Ja, gerne. Du hattest gesagt, es gab einen Artikel im Handelsblatt, der gesagt hat, die Aktiengesellschaft ist die vergessene Rechtsform ever. Warum sind denn Aktiengesellschaften einfach nicht auf dem Schirm?
Warum sind die nicht auf dem Schirm? Weil man, denke ich, zwei Einstiegshürden sind rein gedanklich da, obwohl die gar nicht existieren. Das ist einmal der Gedanke, das wäre eine sehr komplizierte Rechtsform, die schwer handelbar ist, die sehr viel Personal braucht. Nichts ist dem so, weil eine Aktiengesellschaft wird genauso gebucht wie eine GmbH oder ein Einzelunternehmen. Von Personen her braucht man vielleicht ein oder zwei Personen mehr. Und die zweite Einstiegshürde in Anführungsstrichen ist mal der Gedanke, ja, Aktiengesellschaften hat immer noch was zu tun mit irgendwelchen börsennotierten Aktiengesellschaften. Dem ist auch gar nicht so. Also auch eine Einzelperson kann eine Aktiengesellschaft gründen und kann damit alle Vorteile ziehen, die eine Aktiengesellschaft hat. Und wenn das Ding gut läuft, kann es natürlich dann irgendwann auch an die Börse gebracht werden. Das ist also alles möglich.
Gehen wir da mal tiefer rein. Du hast gesagt, eine Einzelperson kann auch die Vorteile einer Aktiengesellschaft ziehen. Gutes Stichwort, Vorteile. Was hat man denn davon? Was ist denn so, was man ja gar nicht so sieht? Weil die Nachteile, die du eben genannt hast, die könnte jeder sofort nachts im Schlaf aufzählen. Aber die Vorteile einer Aktiengesellschaft, die sieht man nicht so, die muss man, glaube ich, ein bisschen beleuchten. Was wäre das denn?
Also für mich ist der Riesenvorteil dahingehend, dass die einzelne Aktie einer Aktiengesellschaft leicht handelbar oder wesentlich leichter handelbar, also sprich veräußerungsfähig ist als ein GmbH-Anteil.
Ja, klar.
Ja, ich kann also eine Aktie verkaufen an jemanden und habe dadurch kriege ich Geld rein, habe damit mehr Eigenkapital. Und wenn ich das dann nachher noch ein bisschen hinten mische mit Fremdkapital von der Bank oder wo auch immer anders das Fremdkapital herkommt, denke ich, habe ich einen sehr guten Kapitalmix, um Investitionen, Forschungen, wie auch immer voranzutreiben, die man durchführen möchte.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher, nachhaltiger.
Also ich hatte jetzt zufällig, ich weiß gar nicht, ob ich zu viel verrate, aber wir können ja mal gucken. Also ich hatte jetzt einen im Coaching, die haben eine sehr spezielle Nische, wo sie sehr spezielle Oldtimer restaurieren. Der Senior will gerade gehen und ein Mitarbeiter würde das übernehmen. Und natürlich hat der gar nicht genügend Kapital, den Laden zu kaufen. Der war Angestellter über viele, viele, viele Jahre. Und wenn er jetzt zur Bank kommt und sagt, ich hätte gern einen Betrag von X, ich sage mal einfach 1 Million, nur eine klare Zahl zu sagen, dann sagen die, ja, bringst du auch 200.000 Eigenkapital mit? Und dann würde ich sagen, wo soll ich die denn her haben? Dann würde ich sagen, Wirtschaftsbank geht auch noch mit bis 80%, aber die 20% hätten die gerne. Und wenn wir jetzt diese speziellen Oldtimer, die die renovieren, wenn wir jetzt den Leuten sagen würden, das sind ja alles arme Leute, die Oldtimer fahren, grundsätzlich nur arm. Wenn wir denen sagen würden, ey, komm, wir geben Aktien raus, wie viel willst du denn haben? Da würde ich sagen, die haben in 10 Minuten verkauft. Weil die wüssten, wenn die die nicht kaufen, ist der Laden irgendwann mal zu. Weil der Junge wird das nicht finanziert kriegen. Und der Junge hört sich jetzt, ich meine das positiv. Und wenn wir sagen würden, guck mal, du hast hier für siebenstellig Geld Autos auf dem Hof, nimm jetzt einfach mal fünfstellig Geld und schmeiß mal ein paar Aktien in den Ring und da bist du beteiligt an deiner eigenen Oldtimer-Renovierungswerkstatt.
Beispiel, ja.
Und die kannst du ja jederzeit weiterverkaufen.
So ist es.
Also das wäre jetzt mal so ein praktisches Beispiel,
Genau,
wie
ja.
wir Fremdkapital einsammeln und eigentlich relativ locker Anteile rausgeben. Und wenn ich mir vorstelle, mir würde man eine GmbH machen, wir würden mit Notarterminen gar nicht fertig.
Der Vorteil ist auch, dass man über sogenannte genehmigte Kapitalerhöhung und Aktiensplittingen den Aktienbereich ja auch erweitern kann, den man ausschütten möchte. Das muss man also dann genau sich mal angucken. Also insofern ist das ja ein sehr tolles Finanzierungsinstrument, um eben halt gewisse Vorhaben durchführen zu können. Basis natürlich von diesem ganzen Vorhaben ist, muss eine Story da sein, eine Idee da sein, für die das Ganze steht. Also nur mal so irgendwie mal Aktien verkaufen und so weiter, darauf wird keiner anspringen, sondern man muss ganz klar sagen, wofür. Und wenn man da eine Story hat, die man dann gut verkaufen kann, denke ich mal, wird dieser Aktienverkauf gut klappen und man kann dann auch zusammen mit der Bank da einiges an Kapital generieren.
Also wir hatten jetzt tatsächlich, der war ja gestern der Termin. Da haben wir über eine EG nachgedacht, mit genau der Story zu sagen, ihr beteiligt euch an eurem eigenen Laden und dann könnt ihr, die kommen von Europa weiterhin, dann könnt ihr sicherstellen, dass das einfach weiterläuft und dann können wir auch gemeinsam Autos einkaufen und Rallyes machen und was auch immer alles tun. Alles gut. Aber eine Story dahinter, warum das ein cooler Move ist, die muss ich ja immer haben. Und warum, können wir ja mal gerade hier Stand-up gucken, warum wäre denn jetzt so aus deiner Sicht die Aktiengesellschaft für diesen Fall vielleicht besser als die Genossenschaft?
Also ich kenne mich ehrlich in der Genossenschaft nicht so aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach nur diese Flexibilität, die man in der Finanzierung hat und auch in der Schaffung von weiteren Aktien, die man dann auch ausgeben kann. Natürlich auch wieder zurückgeben kann oder zurückbekommen kann. Kann man auch zurückkaufen. Alles möglich. Ja? Und ich denke mal, wenn man da dann eben halt auch die entsprechenden Kontakte hat, dort diese Aktien auch oder ausschütten zu können, an Mann zu bringen, ist das, ich kann mich da nur wiederholen, einfach eine super gute Konstellation, um mit diesem Eigenkapital auch vermehrt Fremdkapital zu bekommen.
Also, wenn wir jetzt vor draußen gehen würden und sagen, du kannst dich beteiligen, kauf ein paar Aktien, das würde wahrscheinlich jeder verstehen.
Stimmt zu
Was
verstehen, ganz genau.
wahrscheinlich erklärungsbedürftiger ist, muss ich als Nachteil tatsächlich sagen, wenn ich den Leuten erklären müsste, wie eine Genossenschaft funktioniert, dann habe ich wahrscheinlich mehr Erklärungsbedarf, wie zu sagen, du, da gibt es einen Laden, wir machen eine Kapitalerhöhung, damit wir den dauerhaft die Übernahme hinkriegen. Und an der Kapitalerhöhung beteilige ich einfach mal für ein paar Jahre, tu ein paar Aktien in dein Depot oder nimm die und dann bist du mit beteiligt und irgendwann verkaufst du sie wieder zurück oder verkaufst sie weiter.
Der ganze Kauf und Verkauf muss auch nicht von Notar erfolgen, sondern das ist also einfach so möglich. Man muss sich halt nur auf einen entsprechenden Kurs dann einigen. Und dieser Kurs, der ist dann eben, ergibt sich aus dem Glauben an der Story, die dahinter steht.
Also wenn sich mehrere Leute an einer Firma beteiligen und alle dran glauben, geht der ja normalerweise nach oben.
Sehr gut.
Das müsste schon mal passen. Und bei einer Bank, die würde natürlich sagen, ja, wenn ich da jetzt den Rest reintue, was ist, die würden ja auch die Frage stellen, was ist das für eine Story? Also der das macht, sollte sich sehr bewusst sein, was dann da rauskommen soll. Ab welcher Größenordnung würdest du denn sagen, so als Mindestgröße, Mindestanlage, ab wann macht denn sowas als Rechtsform Aktiengesellschaft Sinn?
Welche Größe meinst du? Umsatzgröße oder
Also
was?
nehmen wir mal an, hier haben wir beim Eigenkapital bei der GmbH haben wir die 25 Kilo, bei der EG haben wir nichts. Also da kann man mit 10 Euro gründen. Sieht zwar immer gut aus.
Jetzt sind die bei 25.000 geht's los.
Also es ist dasselbe.
Ja, das ist, so, da muss man gucken, wie man, was man vorhat und wie man diese 25.000 Euro Aktien gleich 100% halt nach außen bringt. Dass man dann Aktiensplitting macht oder wie gesagt, auch eine genehmigte Kapitalerhöhung, dass man darüber dann eben erstmal mehr Aktien schafft, die man dann auch an den Markt bringen kann.
Dann hätte man die Kohle und könnten expandieren und sind zwar von unserem Streubesitz abhängig. Die wollen natürlich auch ein bisschen was haben für ihr Geld,
Ja.
aber nicht so einfach nur von einer Bank, sondern da gibt es dann ähnliche Interessenslagen.
Ja, aber man kann natürlich auch den Eigenkapitalgeber, also den Aktieninhaber auch sagen, du pass mal auf, sorry, also nächstes Jahr gibt es noch keine Dividenden, weil es muss ja investiert werden.
Da
Ja,
muss ich erstmal zur Strecke.
genau, es sind also keine festen, ich nenne es mal Zinszahlungen, wie bei der Bank.
Ah, auch ein guter Vorteil.
Ja, man kann ganz klar sagen, und auch keine Tilgung. Gibt es ja auch nicht, sondern
Die haben wir ja
das
auch nicht, ne?
ja, man bekommt das Eigenkapital, oder die, ja, doch das Eigenkapital aus dem Verkauf der Aktien bekommt man rein. Punkt. Weil man Dividenden zahlt, muss man entsprechend natürlich auch verkaufen. Aber man muss nicht dann einen Fremdkapitalzins zahlen, wenn ich mal so sagen darf. Und man muss auch dann nicht irgendwas tilgen. Das bleibt alles. Also die eingezahlten Gelder bleiben zu 100% im Unternehmen.
Also ein Freund von mir hat eine relativ gut laufende Aktiengesellschaft. Und die Aktionäre, denen ist allen klar, niemand will eine Ausschüttung. Die wollen einfach nur, dass das, was er da tut, dass das den Wert der Aktien steigert. Und deswegen können die in Ruhe wachsen, weil die sich also sehr, fast hätte ich gesagt, intim kennen. Und weil denen wichtig ist zu wissen, das Geschäft zu verstehen, was die machen. Und dauerhaft am Mehrwert, der da produziert wird, mit zu partizipieren. Aber da will keiner Quick Cash oder Quick Win. Die lassen die einfach in Ruhe arbeiten und gucken, dass ihr Vermögen mehr wird.
Und dann können Sie es ja auch irgendwann veräußern, die Aktien. Dann ist sie vielleicht eben ein bisschen mehr wert.
Ja, bei denen im Schnitt die letzten 20 Jahre 14% im Jahr.
Ja. Ja.
Der wisst, der
Eine
wissen
klare
wir ja.
Aussage.
Ja, kleiner Exkurs für Rechenkünstler an der Börse rauf oder runter. Also es gibt so eine Zahl, die heißt 72. Kennst du die? 72er Formel? Die 72 heißt, wenn ich 72 zum Beispiel durch 10 teile, weil ich 10% Dividende kriege, verdoppelt sich mein Vermögen in 7 Jahren. 7,2. Oder wenn ich 7,2% Rendite kriege, verdoppelt sich mein Vermögen in 10 Jahren. Das ist die Zinseszinsformel. Die hat 72. Warum auch immer die funktioniert, weiß ich nicht. Aber bei 14 hast du ja mitgerechnet. Ja. Also wenn du da mal 100 Kilo reingetan hast, das sind das irgendwie nach 72 durch 14. Was sind denn das? Keine Ahnung. Müssen wir schnell rechnen, aber irgendwas
Fünf,
halt
fünf.
was.
Ja,
5, irgendwas, also alle 5 Jahre. Also 100.000 rein, nach 10 Jahren sind es 200.000, nach 5 Jahren, also 15 Jahren sind es 400.000 und nach 20 Jahren sind es 800.
Dann Richtung.
Das ist sehr proper. Aber jetzt zurück zu Aktien. Wenn man jetzt damit starten würde, du sagst, ja, dann machen wir eine Kapitalerhöhung und dann, wie geht denn das? Wie macht man denn eine Kapitalerhöhung?
Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, kein Steuerberater.
Nee,
Das
aber jetzt rein faktisch,
das
was muss ich
müssen
als
dann,
Unternehmer denn tun?
oder? Das müssen die tun. Das ist einfach, das muss gemeinsam mit einem entsprechenden Rechtsanwalt und einem Steuerberater besprochen werden, dass dann eben halt die Aktienanteile erhöht werden und die erhöhte Teil zum Beispiel ausgeschüttet wird an Käufer. Das ist hier vielleicht die einzige kleine Hürde, dass man da wirklich jemanden braucht, der dann auch die rechtlichen Vorgänge entsprechend begleitet.
Ja, okay.
Ja, also ich war 5 Jahre in einem Aktienvorstand drin, hatte auch jemanden, der mir dann zur Seite stand und mir das auch erläutert hat und so weiter. Insofern sind das alles Vorgänge, die simpel und einfach sind. Man muss nur jemanden haben, der das entsprechend rechtssicher begleitet.
Ja, das brauchen wir ja in allen Rechtsformen. Also Steuerberater
Eben.
und Rechtsanwalt, die brauchen wir ja immer. Und ein gesundes Erfahrungswissen ist auch schon mal immer gut. Vorstand war ein gutes Stichwort. Wie viel Menschen braucht man denn, um eine Aktiengesellschaft zu gründen? Weil du eben sagtest, da einer reicht.
Wegebedarf.
Einer erstmal eine, es gibt ja die kleine Aktiengesellschaft, da kann man ganz alleine machen und dann ist, irgendwann kommt dann nochmal, dass vielleicht man einen zweiten Vorstandskollegen braucht oder einen Beirat braucht und dass man, also ich sag mal, zwei, drei braucht man, die man, sagen wir mal drei, die man damit drin hat im Boot, aber immer mittlerweile reicht es aus, dass man alleine aktiv unterwegs ist, um diese Gesellschaft zu betreiben.
Also da ist man ein Vorstand und fertig.
Das reicht, ja.
Das ist ja interessant. Ich würde sagen, wenn man das so in der breiten Bevölkerung gefragt hätten, wie viele Leute brauchen wir denn für eine Aktiengesellschaft, da wäre die Zahl eher wahrscheinlich viele gewesen. Also ein Vorstand reicht.
Das ist ja immer das die Fehleinschätzung, wo gesagt wird, in Aktiengesellschaft braucht man ganz viele Leute. Nein, man braucht einen, sich selbst. Und man muss nicht an der Börse sein, sondern man kann ganz, ganz normal wie eine GmbH dieses Unternehmen führen. Und eben halt über diese Aktienverkäufe entsprechend, denke ich mal, wesentlich besser wachsen als eine GmbH oder eine andere Rechtsform.
Bei einer EG braucht man ja mal mindestens drei. Einen Vorstand, ein Mitglied und ein Aufsichtsrat. Da heißt dann Generalbeförderung, also der heißt dann anders, aber da braucht man drei. Und bei der Aktiengesellschaft braucht man einen.
Erstmal einen, wenn man ganz klein ist.
Das ist ja relativ cool. Das spart ja schon mal die Suche nach allen möglichen Mittätern.
Ja, genau.
Und vom Aufwand her, du sagtest, die wird ganz normal gebucht, wie jede GmbH, wie jede bilanzierungspflichtige Firma.
Korrekt. Das Einzige ist, wo man dann das dran erkennt, ist natürlich, dass es eine AG ist, einmal in der Rechtsformbezeichnung des Unternehmensnamens, sage ich mal. Da steht eben halt nicht eine GmbH als Rechtsform dahinter, sondern eine AG. Und dass man dann eben halt die Bezeichnung des Eigenkapitals ändert sich dann mal. Man hat dann nicht das Grund- und Stammkapital, sondern eben die Aktien hat man dort als stehen.
Ja.
Das Eigenkapital.
Für manche Leute ist ja auch wichtig, ein gewisses Image zu verstrahlen. Und so, wenn man so guckt, bei Aktiengesellschaften geht man ja schon ein bisschen so in tiefen Kotau zu sagen, wow, der ist Vorstand einer Aktiengesellschaft. Das würde jetzt bei, der ist Geschäftsführer einer GmbH mit gleicher Kapitalausstattung nicht der Fall sein.
Ja,
was hast du denn da für Erfahrungen gemacht?
Ja, gut, ich meine, es ist, also ich, mir ist eigentlich egal, was auf der Visitenkarte steht. Hauptsache, das Ganze läuft und ist in einer festen, guten Bindung drin, in Form einer Rechtsform und die Banken stehen da hinten und die Idee ist vor allen Dingen da. Ja, das ist, die Erfahrung, wenn du so fragen darfst, ist immer wieder das Gleiche, was ich schon ein, zwei Mal gesagt habe. AG noch nie gehört, noch nie gesehen, noch nie gemacht, weil eben viele Leute notwendig sind und das kann man doch nur an der Börse machen. So. Mhm. Ja. Ich habe auch Steuerberater getroffen, die haben gesagt, das hätten sie auch noch nie gemacht. Wie machen sie das? Ja. Das gleiche in Grün, wie der Abschluss, der Jahresabschluss ist, sieht fast genauso aus wie eine GmbH. Da ist nichts Großes Neues drin.
Was ist so mit Meldepflichten und Veröffentlichungspflichten?
Das gleiche wie bei einer GmbH. Es ist es genauso die Veröffentlichung der Abschlüsse und so weiter, das gleiche in Grün.
Okay.
Es wird nachher nur interessant, wenn man eben halt gewisse Größenmerkmale überschreitet. Dass man dann eben, aber das ist bei der GmbH auch, dann muss man eben halt eine andere Form des GmbH-Abschlusses veräußern, sag ich schon, veröffentlichen.
Ja, man hat sowieso seine riesige Betrachtung, man hat
und so weiter.
Hinterlegen oder veröffentlichen.
Ah, das ist gut. Dann wird's natürlich, dann braucht man natürlich Schützenhilfe von Leuten, die wissen, wie es geht.
Ja.
Aber da muss man erstmal hinkommen.
Also du würdest tatsächlich sagen, wenn jemand startet, nicht die Frage, bin ich Einzelunternehmen oder GmbH, sondern wenn die durchaus sportlich unterwegs sind und sagen, nee, ich mache das gleich als AG.
Ja, aber es lohnt sich aber auch wirklich nur, wenn man wirklich etwas vorhat und da hinter diesem Vorhaben auch zu 100% steht. Und dazu braucht man Geld.
Und dazu braucht man Geld.
Dazu braucht man Geld. Und ich will es nicht gerade sagen, als Start-up nehmen, aber oft ist es ja auch so, dass die Unternehmensgründer oder Unternehmenseigentümer ja auch nicht die genügenden Sicherheiten bieten können.
Ja, genau.
In Form von Immobilienbesitz, Lebensversicherung, wie auch immer. Und das kann man dann. Es ist eine sehr gute Alternative, eben halt zu einem Grundbesitz als Sicherheit kann man eben sagen, komm, ich veräußere ein paar Aktien, habe das Eigenkapital dann drin und kriege dann sicherlich eher die Zusage von der Bank, den Rest des notwendigen Kapitals über einen Kredit aufzufangen.
Wie ist denn das, wenn man jetzt einen Teil seiner Aktien abgibt? dann könnte man ja die Befürchtung haben, dass ich ja irgendwann mal von meinen Aktionären überstimmt werde oder die Beherrschbarkeit verliere.
Du musst immer 51% behalten.
Okay, das wäre schon die Antwort, genau.
Also du musst den Aktiensplit und wie auch alles, was da möglich ist, so machen, dass du immer letztendlich mit deinem Namen mindestens 50 plus hältst.
Okay. Hört sich gut an. Also dann haben wir demnächst so ein schönes Kärtchen, da steht dann CEO oder Vorstand Aktiengesellschaft. Wir haben mindestens 51%. Von den Verwaltungskosten liegen wir auf gleicher Höhe wie eine GmbH und vom Verwaltungsaufwand. Gebucht wird eh identisch. Veröffentlichungspflichten sind auch ähnlich. Die Gerüchteküche zwischendurch, die drei Dinge, die du gesagt hast, zu kompliziert, zu teuer, zu viele Leute, wenn wir die abhaken könnten, wäre das ja eine relativ softe, coole, andere Alternative, mal auch im Markt einen Unterschied zu machen. Und was ich da raushöre, ist, du brauchst eine Story, die mehr vorhat.
Die ich oder die zu einer realistischen Begründung einer Aktiengesellschaft muss eine Story da sein, auf der du aufbauen kannst und mit der du dann in den Markt gehen kannst, um dann Leute zu finden, die dann die Aktie zu kaufen. Ja.
Jetzt habe ich gerade jemanden im Kopf, der hat ein paar Physiotherapie-Praxen. Und er würde gerne von 5 auf 250 wachsen. Er braucht ein bisschen Kohle. Jetzt könnten sich ja die Physiotherapeuten an sich oder natürlich auch Externe daran beteiligen. Und das wäre eine Größenordnung, ich weiß nicht, was so eine Praxis da macht. Also da müsste ich jetzt tatsächlich aus der, das müsste ich jetzt schätzen. Aber was wäre denn so eine Größenordnung, wo du denkst, die Story wäre auch finanziell groß genug, um zu sagen, ich fange zwar jetzt klein an, aber der Bild größer ist in den nächsten paar Jahren schon ein anderes Level.
Denke ich, da kann man da keine Größenordnung machen. Also ich sag mal, für 5.000 Euro lohnt es sich natürlich nicht, das Ganze anzuschieben.
Ja, zumal also 100 oder 200
ja,
oder
das,
Millionen
das ist,
oder 10 Millionen. Also wenn man
ich meine, wenn ich die Physiotherapiepraxis da sehe, dann das würde sich dreimal lohnen. Weil auch der ganze Gesundheitsbereich ja immer mehr wächst, der Bedarf an Gesundheit. Und auch, ich sage mal ganz ehrlich, durch irgendwelche Japaner oder Chinesen nicht substituierbar ist.
Ja, weil nämlich da wäre nämlich die Story, ich könnte ja jetzt, wenn ich sage, ich erfinde es einfach mal paar Zahlen. Wir haben jetzt 100.000 Stammkapital, erfinden wir mal einfach und machen einen Aktiensplit und geben 50.000, 49 gehen wir raus.
Ja.
Und sagen, die kann man jetzt für x Euro kaufen, die haben auch möglicherweise einen Wert und wir wollen jetzt wachsen auf 250 Einheiten. Da könnten sich ja Patienten beteiligen, weil die wissen, ich gehe da eh die Woche hin, die wird wahrscheinlich mehr wert. Ja. Da könnten sich die Mitarbeiter dran beteiligen, da könnten sich andere, die dann irgendwie, nehmen wir mal für so ein Franchise oder irgendwas eine Story draus machen und hätten ein tolles Konzept. Und jetzt wieder im Vergleich, wenn ich das mal versuchen würde mit einer GmbH.
Keine Chance.
Keine. Null, null, null. Niente, nada, nix.
Und auch, bitte auch nicht vergessen, also ich meine, der Markt ist voll mit freiem Geld. Das untergebracht werden will.
Ja, das wäre noch ein guter Punkt, da werden wir gleich noch hinzukommen. Freies Geld, was dem zufließt, wo auch die Story da ist und wo man Easy Entry hat, wo ich relativ leicht rankomme. Ja. Die haben nicht alle Bock, wenn man dann zum Notar zu laufen.
Musst du ja bei der AG auch nicht.
Nee, musst du aber auch bei der AG auch nicht.
Es geht eben halt nur darum, die Story am Markt bekannt zu machen. Und da muss man, das ist der einzige Nadelöhr, wo man durch muss. Und da gibt's, wir hatten ja die eine Dame schon mal drüber genannt, die dann eben halt sicherlich dort Ideen mit reinbringen würde, wie man dann eben entsprechende, ich nenne sie mal Kapitalgeber, ob das der Patient ist oder eine Beteiligungsgesellschaft ist oder ein anderer Kunde ist, muss man einfach gucken, wer da Interesse dran hat, an diesem Unternehmen sich zu beteiligen, weil er verspricht sich da sehr viel von. Und hat da sieht dann immer darin den Wertzuwachs der Aktie, als auch dann sicherlich auch irgendwann mal eine Dividendenausschüttung.
Weil das ist ja eine bisschen andere Story, wie ich bin der Handwerksbetrieb, der einfach so für sich mal eine Rechtsform gesucht hat, wo ich als Heizungssanitär, wenn ich jetzt irgendwie das Haus aus Versehen flute, dass ich zumindest vermeintlich, stimmt ja auch nicht, aber zumindest vermeintlich aus der Haftung raus bin. Aber das ist ja keine Wachstumsstory. Und wenn man eine Wachstumsstory hat, so verstehe ich das, dann wäre das durchaus eine Alternative. Was habe ich denn, wenn jemand eine Aktie kauft? Ganz, ganz praktisch. Wo? Also bei der Genossenschaft weiß ich, dass dafür ist ein Mitgliederverzeichnis. Aktiengesellschaft. Ich war mal an einer beteiligt mit vinkulierten Namensaktien. Da kannst du gleich mal noch, die habe ich auch noch übrigens. Ich glaube zwar nicht, dass sie noch was wert sind, aber wie funktioniert denn das so im Daily Doing? Dass wenn jemand sagt, ich hätte da gerne mal 10 oder 100 oder 1000 Aktien, wie passiert das denn ganz praktisch jetzt? Wie halte ich denn nach, wem die gerade gehören?
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Es gibt es, also damals gab es ein Aktienbuch, wo es richtig handschriftlich vermerkt worden ist. So, das ist, denke ich mal, zur Zeit oder jetzt langsam ein bisschen überholt, dass man das auch sicherlich im EDV-Bereich sicherlich irgendwo ein Online-Buch halten kann, vorgegeben. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich schon länger draußen bin. Aber das wird einfach ganz klar festgehalten, wer die Aktie hat, gekauft hat. Und dann kann man erkennen, welche Aktien einem selbst gehören und wo die anderen Aktien sind im Streubesitz.
Wer hat denn da Einsicht in das Aktienverzeichnis?
Na, auf jeden Fall der Inhaber, also der Aktien, der Unternehmensinhaber.
Der Inhaber oder der Vorstand, je nachdem.
Der Vorstand, ja.
Ja, genau. Und sonst aber niemand.
Eben, ja.
Das ist auch wieder so ein Punkt, der ja ganz vielen Leuten wichtig ist. Manche wollen ja nicht gesehen werden.
Richtig, ja.
Das kriegen wir bei der EEG hin und kriegen das bei der AG dann auch hin. Weil da führen wir ja nur das Mitgliederverzeichnis oder Aktienbuch. Hm. Und der das sieht, ist der Vorstand bzw. der Inhaber.
Genau.
Und dann haben wir mit 25%, glaube ich, das Thema Transparenzregister. Aber wer hat dann schon 25%?
Also, ja, wer hat sie? Ich meine,
Und alles drunter, also selbst eine Genossenschaft mit 4 Leuten gegründet, jeder hat 25.00, steht in einem Transparenzgesicht, Register. Mit 25.0, 25.10, ja schon, aber dann drunter nicht. Und wenn man jetzt in eine Expansion geht, also ich glaube, bei so einer Streuung wird man nicht so viele Anteile mit 25 haben. Ja, aber ansonsten wäre man ja tatsächlich, wenn man wollte, nicht sichtbar. Mhm. Und trotzdem beteiligt.
Und man kann die Aktien auch weiterverkaufen.
Jo. Jederzeit.
Ja, also wenn man das, wenn man dann einen Mehrwert, wenn sich ein Mehrwert eingestellt hat, kann man es an jeder Zeit an jemand anders verkaufen, der die Aktie haben will. Und bereit ist, den Preis zu bezahlen für die Aktie.
Genau, das ist ja dann frei handelbar. Jetzt wieder Abgrenzung zur EEG. Bei der EEG wird grundsätzlich über Nennwert geredet und bei der Aktiengesellschaft über den Verkehrswert. Und wenn wir jetzt mal überlegen, da kommt jetzt jemand und sagt, du, ich kaufe dir die Aktie, die hast du ja für 100 gekauft, ich kaufe dir die für 200 ab. Wen muss ich denn fragen, dass ich die kaufen kann?
Nein.
Nur den gerade Inhaber.
Also den Inhaber der Aktie, genau. Den Eigentümer der
aber,
Aktie.
Aber nicht der, der jetzt die eigentliche Firma führt, der die Aktien weiterverkauft hat oder weggegeben hat. Und der die jetzt gerade die Aktie hat, der kann die zu jedem Preis dieser Welt, wenn er da einen Mensch findet, dann nicht weiterverkaufen.
Richtig.
Das würde ja, gut, dann würde sich im Aktienregister eintragen lassen, aber das war es dann schon.
Ja.
Die Aktie hört jetzt nicht mehr dem, sondern dem.
Okay. Nein.
Fertig. Mhm. Den Wertausgleich, da habe ich aber nichts mit zu tun. Das ist nur das Geschäft von dem anderen.
Der Eigentümer hat mit dem Wertausgleich nichts zu tun, richtig. Er hat sie für 100 von dem Eigentümer gekauft und verkauft sie dann nach 3 Jahren später für 200. Das war's.
Das heißt also, auch wenn er jetzt steuerlich relevante Zugewinne, habe ich als Herausgeber dieser Aktien, als Inhaber der Firma nichts mit zu tun. Das muss der andere für sich klären. Und,
auf der Ebene des Aktieneigentümers sozusagen.
Das hört sich ja alles tatsächlich viel zu einfach an.
Es ist unterm Strich auch einfach.
Ja, also das ist schon cool.
Das Geld ist da, wirklich das Geld ist da am Markt. Das Geld wird untergebracht werden.
Ich glaube, dass wenn wir jetzt sagen, wenn wir gucken, sind wir so vorsichtig auf die Uhr. Ich glaube, so ein bisschen angeteasert haben wir das. Und ich glaube, so zumindest in meinen Ohren klingeln jetzt 2 Dinge. Nämlich, du brauchst eine Story, die nach Wachstum riecht, eine gute Story. Und das Geld ist da, der sucht Wege, wo es hin will. Und ich glaube, wenn man da in die Richtung hat zu sagen, jetzt die 2 Beispiele von eben, mit den Oldtimern oder mit der Physiotherapie, wenn man da eine Wachstumsstory hat und sagt, ich würde da andere Leute daran beteiligen, weil dann ist mein Weg zu Kapital und zu Wachstum
wesentlich einfacher.
Und zu Banken und zu wem auch immer deutlich einfacher. Ich war zwar ja auch noch nie Vorstand einer Aktiengesellschaft, aber ich weiß, dass mit dem Kärtchen, also ich Vorstandsvorsitzender bin, ich selber noch der ein oder andere Genossenschaft bin. Und wenn du so ein Kärtchen hinlegst, Vorstandsvorsitzender oder Vorstand und Aktiengesellschaft, bei mir war es halt eine Genossenschaft, ich hatte den Eindruck, dass dann ganz andere Türen aufgingen.
Das mag sicherlich sein.
Also das ist,
Ja.
weil plötzlich ist man irgendwie im Club, man ist CEO. Ja, ist ja nett, aber
Cool.
das
Ist nett, ja.
Anschein, ich habe keine Ahnung, aber das Gefühl hat sich aufgedrängt. Und ich kann das mal so zumindest bei der Genossenschaft sagen. Früher, wenn ich so als Trainer, Coach, Berater unterwegs war, da habe ich auf Bereichsleiterebene Termine gekriegt. Und kaum hatte ich dieses Vorstandsvorsitzendenzettel der EG, habe ich bei Vorständen Termine gekriegt. Ich habe keine Ahnung, aber
Ja.
es ist völlig spooky. Aber auch da ist es wichtig, mit wem will ich denn reden? Ich will es nur noch mal einfach zumindest als Idee abgesetzt haben, dass ich den Eindruck habe, dass so bedrucktes Papier mit irgendeinem Titel drauf, dass das durchaus vom Standing und von der Wahrnehmung einen anderen, vermeintlich einen anderen Eindruck macht.
Kann aber auch nur unsere Worte jetzt wiederholen, ist natürlich, wenn man dann so einer so seltenen Rechtsform vorsteht, die ja so sexy ist, sage ich mal, wie sie einfach auch ist, ist das natürlich auch eine tolle Sache, wenn man da in dem Bereich unterwegs ist und sich sicherlich auch einige, viele Vorteile gegenüber den herkömmlichen Rechtsformen verschafft.
Es hört sich zumindest mal sehr attraktiv an, muss man mal ausprobieren, mal sehen, wenn wir die erste Gestaltung mal in die Richtung haben.
Gerne.
Im Moment hatte ich eher mehr so Exit-Stories. Ich will den Laden verkaufen. Da hatte ich jetzt noch nicht so viel, aber da wäre es natürlich auch so. Für den einen oder anderen Investor ist völlig klar, der wird niemals eine EG kaufen. Das ist völlig aus. Machen die nicht, fällt flach. Und bei GmbHs wird auch gerne nur der Inhalt rausgekauft. Bei
Richtig.
einer AG wäre es relativ einfacher zu sagen, hier, mein Aktienpaket kostet X. Wer sollte denn die Aktien deiner Meinung nach besitzen? Man selber oder eine darüber liegende Holding?
Ich denke mal im ersten, es reicht aus, wirklich, wenn man startet, dass die AG auch ist. Jetzt, wie weit das dann steuerlich, das muss man dann steuerlich mal durchleuchten, ob man das in der
Ah,
Holding
okay.
dann nimmt, dass man dann die Holding die AG ist und dann die Holding dann eben halt das Geld hat, das Eigenkapital und das Fremdkapital und dann über steuerliche Aspekte oder Vergünstigungen dann dieses Geld dann an die Töchter dann weitergibt, leiht, verleiht. Das wäre
Ja,
natürlich eine Frage, ob man,
ich dachte,
das muss man dann mal
im Verkaufsfall
durchgehen.
ist es natürlich auch so, wenn man dann, das müsste zumindest Stand so sein, wenn ich die Aktien dann irgendwann mal die eigenen verkaufe oder wenn die Anteilseigner die verkaufen, dann ist es ja erstmal ein steuerpflichtiger Zugewinn. Und wenn man mindestens 10% hat, kann man im Schachtelprinzip dann für
Es
0,75 verkaufen.
ist dann nur so wieder der Gedanke der Story. Wenn ich natürlich unten fünf, sechs Töchter drunter habe, dann wird die Formulierung der Story im Holding-Bereich schwieriger, ne?
Ja,
Was kommen die fünf einzelnen Töchter da unten,
die
ne?
Mutter oben drüber, aber alles gut. Das kann
Ja.
man im Zweifelsfall klären, aber das ist nicht so schlimm. Ich
Eben,
denke
eben.
mal, war wichtig, einfach mal die Rechtsform mal einfach auf die Bühne zu stellen und zu sagen, die ist einfach relativ sexy an verschiedenen Stellen und sie ist völlig unterm Radar und sie ist vor allen Dingen auch nicht so beliebig wie viele andere. Die ist einfach besonders. Und wenn das ein Punkt ist, gerade Story und Zugang zu Geld und ein Stück weit auffällig, ist das, glaube ich, ein Punkt. Wenn jetzt anfängt, sich jemand damit zu beschäftigen, neben dem, dass man natürlich deine Adresse hier in den Shownotes verlinken und sagen, wo finde ich denn den Christian Kleberg und wie kann ich ja mit dem reden, hättest du noch drei Tipps für unsere Hörer mit auf den Weg, die vielleicht jetzt grübeln zu sagen, oh Scheiße, jetzt habe ich gerade, bin ich gerade am Überlegen. Und eine AG wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Oder ich bin gerade am Ausgründen und dann machen wir neu oder am Wachsen. Was wären denn so, sag mal, 1 bis 3 Tipps, die du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben könntest?
Wegebedarf. 3 Tipps für dich.
Tipps. Also wenn ich sage mal ganz ehrlich, wenn man etwas vorhat, mit dem Unternehmen erweitern will, gute Ideen hat, dann umwandeln in eine AG. Das wäre der erste Schritt, um eben halt Kapital zu beschaffen und dann halt mit der neu gegründeten AG reingehen, um Kapitalgeber zu finden. Drumherum muss man natürlich dann sicherlich ganz klar Leute haben, die dann einen unterstützen. Ob das der hiesige, der alteingesessene Steuerberater kann, der einen schon seit 30 Jahren begleitet in steuerlichen Familienangelegenheiten, ist die große Frage. Also man muss wirklich auf der Ebene des Steuerberaters und des Rechtsanwaltes da jemanden haben, der da einen begleiten kann.
Ja, also die braucht man ja immer.
Ne? Ja, aber es ist hier schon etwas spezieller. Das ist, ja, aber es ist kein Hexenwerk. Es ist wirklich kein Hexenwerk.
Dieses Speziellere macht natürlich auch die Spezialisten dann aus. Also
Ja.
wenn man dann jemand sucht zu sagen, hat Vorerfahrungen mit, in dem Fall mit Aktiengesellschaften, dann nimmt man natürlich prädestinierterweise den, weil man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn die Leute das schon hunderte Male gemacht haben. Und man muss seinen eigenen Steuerberater nicht unbedingt überfordern mit Rechtsformen,
Ich
die
denke mal,
klassischerweise nicht im Blick haben, weil die nicht.
über unser beider Netzwerk werden wir da sicherlich jemanden finden, der da entsprechend auch unterwegs ist. Auf
Das
beiden Seiten. Das ist also, das wird sicherlich möglich sein. Ne?
sollte für alle die Rechtsformen, die wir hier immer mal wieder aufrufen, kein Thema sein. Vom Verein bis zur Aktiengesellschaft
Ja.
habe ich jetzt schon ziemlich alle ganze Bandbreite.
Denke ich
Und
auch. Also.
aber wichtig, dass man die kennt, weil dann kann man sie auch als weg entscheiden zu sagen, es passt nicht, oder hin entscheiden zu sagen, wenn was kommt, da habe ich ja gar nicht dran gedacht und es immer den Einheitsbrei mit einer GmbH starten und am Ende 1.000 Probleme haben und dann auch noch irgendwie die Immobilie an sich selber vermieten und dann am Ende die wunderbare, wie heißt es, Betriebsaufspaltung haben, die man nie mehr los wird. Die Fehler kann man vermeiden und auch da wäre es egal, was man hat, vorher ein paar Experten fragen, links oder rechts. Das
Richtig.
passt. Genau, ich würde sagen, Christian, herzlichen Dank für die Insights. Was wir jetzt noch nicht hatten, tatsächlich, muss man noch hinten dran hacken. Wie bist denn du eigentlich selber an Aktiengesellschaften gekommen? Deine Story.
Ja, meine Story war damals eben genau eine Story. Das kam aus dem ganzen Druckbereich, das ist auch schon fast 30 Jahre her, dass wir eben ein Unternehmen gegründet haben. In einer kleinen Druckerei haben wir angefangen und wollten oder haben dann eben über Einsatz von damaligen EDV-Möglichkeiten es so weit gebracht, dass wir einen absolut individuellen Druck immer hinbekommen haben. Also du konntest also ein Prospekt einfach nur drucken, um mal zu gucken, wie es geht, um dann eben halt 10.000 hinterher zu drucken. Du konntest also einen absoluten personalisierten Prospekt dir erstellen. Und dann, das war gedacht auf den ganzen Reisebereich. Wir hatten dann mehrere Datenbanken im Hintergrund, wo hinterlegt war, wer wo gerne hinfahren würde, hinreisen würde. Und ausgehend davon hatten wir auch mit vielen Reiseveranstaltern Kontakt und konnten so den einzelnen Kunden dann Prospekte zuschicken mit den Reisen, die genau auf sie zugemünzt waren. Und dazu hatten wir dann halt die Druckerei, die dann eben halt wirklich ein Prospekt drucken konnte, genau für Herrn Mustermann, weil Herr Mustermann gern ja, nach Norwegen fahren würde.
Das ist ja geil, auch eine gute Story.
Ja.
Sehr nischig.
Ja, das war eben, das ist so die Story gewesen, wo wir gesagt haben, und da war jemand auch da, der dann mich begleitet hat, dann als Rechtsanwalt und sagte, dann machen wir doch mal eine AG. Das war der Einstieg.
Das war jetzt, um das rumzukriegen. Und dann hat die Wachstumsstory auch funktioniert.
Jetzt schon funktioniert, ja.
Sehr schön.
Ne?
Dann wisst ihr jetzt auch noch, warum der Christian das kann.
Ja,
Und das Thema Strategie und Nische ist ja auch ein irrsinniges Feld, wo ich Millionen von Potenzial brach liegt, weil man genau so mega nischige Lösungen nicht denken und nicht umsetzen kann. Und wenn du die hast und dann noch die passende Rechtsform, dann ist es gut. Also mal wieder Wegebedarf entdeckt, einzelne Prospekte für Individualreisende, die so aussehen wie, also wirklich ein Stück Prospekt. Mittlerweile ist ja Print on Demand, ist es ja, aber wenn du sagst 30 Jahre her, da war das ja sehr futuristisch, weiter Zeit voraus. Und auch das dann als Aktiengesellschaft zu machen, war auch ein guter Move. Und so habt ihr hoffentlich wieder eine gute Idee mitgenommen, nach dem Motto, oh ja, Wegebedarf ohne Ende, da gibt es immer was zu tun und zu denken. Also von daher, wir werden nicht müde, weiter irgendwie zu rütteln und zu machen und zu tun. Und dann freue ich mich, wenn du in 2 Wochen wieder dabei bist bei der nächsten Wegebedarf-Podcast-Folge zur Unternehmerbefreiung. Und diesmal ging es dann strubbelig machen zum Thema Aktiengesellschaft. Habt eine gute Zeit und bis in 2 Wochen.
Vielen Dank. Ebenso.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.